1992. Ein Mythos wird geboren. Na Bravo. Der Podcast zu den Bravo-Hits auf meinmusikpodcast.de.
Viel Spaß auf der Reise
mit Jenny Wu und Andreas Thies.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo, unserem Bravo-Hits-Fan-Podcast hier auf meinmusikpodcast.de mit Jenny Wu und Andreas Thies. Hallo Jenny.
Hallo Andreas.
Wir können heute endlich auf zwei CDs zurückgreifen. Bei der Bravo Hits 1 war ja nur eine CD. Und was wir, bevor wir auf die Sachen zu sprechen kommen, können wir sagen, es ist viel Klasse dazugekommen, aber auch viel Masse, oder?
Ja, es ist vor allem viel Füllmasse bei den 32 Liedern, die wir hier heute zu besprechen haben. Aber auch ganz große Bands bei.
Absolut, ganz große Bands bei. Wir in Kurzform, das, was wir vorhaben, ist, wir wollen über die Bravo-Hits sprechen in jeder Ausgabe. Jeder nimmt sich von uns eine CD vor und stellt die dem anderen vor. Und dann wählen wir unsere besten gealterten Songs, unsere am schlechtesten gealterten Songs und dann auch unser Guilty Pleasure und ob wir für solch ein Line-Up auf ein Festival gehen würden. Das in Kurzform, in Folge 0 und in Folge 1 haben wir es nochmal etwas genauer erläutert. Kommen wir zu der Bravo Hits 2, die am 30.09.92 erschienen ist. Und wenn man auf chroniknet.de geht, dann steht da am 30. September 92: Mit der Auflösung ihrer Marinebasis Subic Bay geben die USA ihren größten Militärstützpunkt an die Philippinen zurück. Wenn man sich die weltpolitische Lage 1992 anguckt und auch im September 92, kann man sagen, die Welt ist ja immer noch im Umbruch. Wir haben die Wende gehabt 89 und wir haben gerade so 91, 92 das dann gehabt, dass Russland sich ja aufteilte in die diversen Republiken. Das Baltikum zum Beispiel spaltete sich ab. Dann auch solche Länder wie Armenien etc. Und dass sich da die Welt erstmal so ein bisschen wieder ja sammeln musste. Wir haben dann auch noch den Krieg auf dem Balkan gehabt. Also eigentlich eine sehr spektakuläre Zeit damals.
Nicht nur europäisch, auch für Deutschland, also auch innerhalb der Republik war einiges los.
Wir haben im September 92 haben wir lauter solche Dinge gehabt, wo wir gesagt haben, da ist in Estland was passiert. In Estland sind zum Beispiel Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 1992 im September stattgefunden. Wir haben damals auch Benzinpreisdiskussionen. Wir haben sehr viel Wechselwährung oder Währungsdiskussionen gehabt. Also von daher, es war eine ganz, ganz unsichere Zeit und eine ganz eine Zeit, in der viele nicht so richtig wussten, wie es jetzt weitergeht und sich das Ganze erstmal wieder so sortieren musste nach diesem, ja, nach dem Fall der Mauer, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989. Und darin spielt dann ja auch so ein bisschen die Musik, beziehungsweise sie spiegelt sich auch wieder. Wir haben Ende der 80er den normalen Pop gehabt und gehen jetzt so langsam Richtung dieser Eurodance-Phase. Wir werden gleich über einen ganz großen Hit dieser Eurodance-Phase sprechen. Aber so ein bisschen, ja, kam auch die elektronische Musik dann da rein.
Ja, überhaupt bildeten sich dann in den 90ern Genres und auch Gruppen, also Jugendgruppen. Man war entweder Rock-Fan oder man war Deepish Mode, also nach wie vor New Wave. Es war eine ganz große, alles Englische schwappte so über. Und das, was man zu DDR-Zeiten ja nur marginal mitbekam, war auf einmal greifbar und war da. Und man hat sehr, sehr viel konsumiert und nachholen müssen. Es gab also diverse musikalische Abspaltungen und ganz viel Rockmusik.
Ja, ganz viel Rockmusik. Vielleicht haben auch die Scorpions das auch mit reingebracht, weil wir haben Anfang der 90er eine ganze Menge an Rockmusik gehabt. Wir haben in Folge 1 schon über Mr. Big zum Beispiel gesprochen, die eigentlich als große Rockband galten, aber dann auch eher mit ihren Schmachtfetzen dann die Erfolge hatten. Wir haben damals dann auch solche Bands wie AC/DC gehabt, die große Platten geschrieben haben. Scorpions natürlich, was ich eben schon gesagt habe, diese Hardrock-Geschichte. Und glaube ich auch, was ganz, ganz wichtig war damals, jedenfalls für mich als 15, 16-Jähriger damals, MTV, was eine ganz große Währung war, dass damals die Videos ganz wichtig waren und dass doch verschiedene, ja, Videojockeys dann sehr wichtig für einen wurden. Christiane Backer zum Beispiel aus Deutschland oder Ray Cokes, der für mich einfach eine absolute Legende damals war.
Habe ich geliebt, die Sendung. Und natürlich, man hat Stunden vor dem Fernseher verbringen können und einfach nur Musikvideos geschaut. Das war ja auch eine Kunst für sich zur damaligen Zeit. Man hat sich noch Mühe gegeben und es war alles sehr neu.
Ja. Absolut. Was hatte denn die Bravo damals für Titelthemen auf ihren Covern?
Also abseits der Musik fand da ganz viel Beverly Hills statt. Das war Beverly Hills und Baywatch. Das waren die beiden Serien der 90er, der Anfang der 90er. Also im September, wo ja auch unsere Bravo Hits, die zweite Ausgabe, sich befindet, haben wir Luke Perry, der ja leider letztes Jahr, glaube ich, verstorben ist, und Jason Priestley, also die beiden Hauptdarsteller von Beverly Hills. Und dann ein sportliches Phänomen. Sport war ja eigentlich das Stiefkind der Bravo, des Bravo-Magazins, aber da kam Wrestling auf.
Ja.
Wrestling war nochmal, das war ja also ein Markt, der sich da, und ich glaube, das war also in den neuen Bundesländern dann ein fast noch größere, übte noch eine fast größere Faszination auf die Leute aus, weil das so amerikanisch, das war so uramerikanisch war und brachial und dann diese Kostüme. Und es gab natürlich auch Popstars im Wrestling, also Bret the Hitman Hart, weiß ich, falls Mama zuhört gerade, die war großer Fan.
Ja.
Bei mir war es eher der Undertaker, das düstere, morbide, das fand ich klasse. Und zu Musikspaltungen, elektronische Musik oder das, was man dazu zählte, war da jetzt auf den Titeln noch gar nicht so sichtbar, aber vor allem Rockmusik, also Metallica und Guns N' Roses. Und dann gab es auch so tolle Gimmicks, wie zum Beispiel, wie style ich mich zu einem Rockkonzert? Die geilsten, geil ohnehin ein Wort, das sehr oft stattfand auf den Bravo-Titeln, die geilsten Fan-Outfits zu Rockkonzerten. Und da trug man dann so ein Bandana oder zerfetzte Jeansjacken oder so. Hattest du so eine Phase?
Also ich hatte Holzfällerhemden hatte ich. Und ich war ein ganz großer Fan des Grunge und damals allerdings eher Pearl Jam denn Nirvana. Und ich mochte damals auch die ganzen Roses-Sachen mochte ich sehr gerne. Also diese Doppelveröffentlichungen Use Your Illusion 1 und 2 war ich ganz großer Fan, weil ich auch großer Fan des Terminator-Films damals war, der rausgekommen ist. Und bis heute denke, dass dieser Film extrem gut gealtert ist. Also ich mochte diese Rockmusik schon sehr, sehr gerne und gerade Guns N' Roses, was eher stiefmütterlich behandelt worden war ja Nirvana und Pearl Jam und Soundgarden etc. Aber so diese Rockmusik, diese Ecke, ich hatte Holzfällerhemden, die fand ich, standen mir auch ganz gut.
Ja, bestimmt. Ja, ohne es gesehen zu haben.
Aber. was ich noch auf den Titelbildern gesehen habe, hier, du hast gerade gesagt, Jason Priestley, es war damals so ein bisschen ein Kampf, ne? Wer denn jetzt das größte Teenie-Idol damals war, ob es Jason Priestley war oder Luke Perry.
Ja, Luke Perry war eher der Bösewicht, gar nicht mal so sehr, als der wurde er nicht hingestellt, aber ach, so ein bisschen mysteriös und unnahbar, und Jason Priestley eben der Schwiegersohn, der perfekte.
Ja, ich habe Beverly Hills 90210 nie geguckt, du?
Immer, jeden Samstag, mit meiner Mutter, später, also 92 noch nicht,
ja.
Da war ich doch noch ein bisschen zu jung, aber ich kann mich erinnern, dass ich mit meiner Mutter immer lange, und jetzt kommen wir wirklich wieder zum Bravo-Magazin, lange Spaziergänge an Samstagen gemacht habe. Dann habe ich die Bravo bekommen am Kiosk. Dann sind wir nach Hause und dann gab es den Disney-Club. Und das war noch, damit wurde das Stück Kindheit, was ich noch in mir trug, befriedigt. Und dann Beverly Hills. Und da gab es Szenen oder Folgen, wo meine Mutter mich rausgeschickt hat oder mir die Augen zugehalten hat.
Ja, was ich an den Bravo-Titelbildern gerade auch in den 90ern sehr geschätzt habe, ist, dass sie auf Genregrenzen gar nichts gegeben haben, dass sie gesagt haben, das ist uns völlig egal, weil wenn man sich so Cover anguckt, wo zum Beispiel Axl Rose drauf ist, dann ist da allerdings auch extra Beilagen, 32 Seiten, Booklet Beverly Hills 90210, dann ist da Bryan Adams mit drauf. Das war der Bravo damals komplett egal und sie haben gesagt, wir nehmen jede Gruppe und jede Käufergruppe mit.
Was ja heute, also weil es ja alles nischiger wurde, fast monothematisch stattfindet, also dass du vielleicht Metal Hammer kaufen kannst oder also diverse Magazine, die in ein Genre spielen, war das damals so groß und gebündelt, aber das war eben auch die Zeit, wo man sich gefunden hat, also wo man noch auf der Suche war, was bin ich eigentlich, was höre ich eigentlich, also eigentlich gut gemacht.
Ja, absolut. Wir wollten uns dann jetzt, oder wir wollen uns dann immer die CDs vorstellen, beziehungsweise welche CD 1 und welche CD 2 war. Und wir haben es ausgewürfelt. Ich habe die CD 1 bekommen. Und wenn man auf das Cover drauf guckt, hat man einen rot-gelben, ich bin leider farbenblind, deswegen kann ich es nicht zu 100% sagen, einen rot-gelben Hintergrund. Und den noch alten Bravo-Schriftzug, der ändert sich dann zu Folge 3 beziehungsweise zu Bravo Hits 3, aber es ist noch damals dieser alte Bravo-Schriftzug, den man auch auf dem Magazin sieht. Und Auf dem Cover sind dann die Songs bzw. die Künstler drauf. Dr. Alban, Sexy Motherfucker von Prince, Jimmy Nail, Ain't No Doubt, Erasure, Take a Chance. Also es sind die größten Titel sind vorne drauf. Es ist wie gesagt rot-gelb mit verschiedenen Schriftgrößen. LSI, The Shaman ist damit drauf, wenn man sich drauf guckt oder wenn man da drauf guckt. 30.09.92 ist diese CD veröffentlicht worden. Und wenn man auf die CD 1 guckt, dann sieht man gleich, dass es mit Dr. Alban beginnt, mit It's My Life. Und das ist eine Nummer, die bis heute natürlich nach wie vor sehr, sehr viel Berühmtheit erlangt hat. Dr. Alban, der Zahnarzt aus Nigeria, möchte ich sagen, ist in Nigeria geboren, ist dann zum Studium nach Schweden gegangen und dort ist er entdeckt worden tatsächlich. Und It's My Life ist mit bis heute seine bestveröffentlichte Single, beziehungsweise seine bestverkaufte Single, hat 1,6 Millionen Platten verkauft, aber es ist nicht sein erster großer Hit gewesen. Sein erster großer Hit war 2 Jahre vorher Hello Africa, dazu No Coke, was damals so ein Anti-Drogen-Song war. Und mit It's My Life hat er einen noch größeren Hit gehabt als mit einem Jahr später Sing Hallelujah. Dr. Alban Uzoma Nwapa heißt er. Und es war, wie gesagt, seine fünfte Single und es war mit einer der größten Hits auf dieser ersten CD. Danach kommt gleich Sexy Motherfucker von Prince and the New Power Generation. Die Platte übrigens habe ich geliebt. Diamonds and Pearls von Prince and the New Power Generation. Ja. Ist bis heute sehr gut hörbar, wie ich finde.
Wer das nicht geliebt hat, hat nie gefühlt. Ja.
So.
Ich meine, die Messlatte sehr hoch bei Prince.
Genau.
Danach, es wird nicht besser, aber auch nicht nur schlechter.
Ja, absolut. Danach auf der 3 ist Jimmy Nail mit Ain't No Doubt, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Auf 4, das ist der erste Song, wo man sagt, das kenne ich doch, aber das ist doch nicht das Original. Das ist Undercover mit Baker Street. Baker Street wird einigen von euch was sagen, da hören wir mal gerade rein. Winding your way down to Baker Street, lighting your head and bed on your feet, well another crazy day, drink the night away and forget about everything. Gary Rafferty war der Originalkünstler. 1978 hatte der den Song gebracht. Und Undercover war eine Band aus Großbritannien und die haben versucht, Coverversionen von diesen Hits aus den 70ern zu bringen. Hatten allerdings nur mit Baker Street ihren einzigen Hit. Der ist damals auf Platz 3 in Deutschland gewesen. Da sage ich dann auch, das Original war besser. Auf jeden Fall.
Das kenne ich gar nicht. Ich kenne Gary Rafferty. Ich glaube auch Schotte, oder?
Ja.
Von dem kenne ich so einige Sachen, aber Baker Street zum Beispiel, das Original habe ich jetzt nicht im Kopf. War das erfolgreicher als das von Undercover? Wohl nicht, oder?
Doch, ich glaube schon, dass das erfolgreicher war. Also ich kannte diesen Song vorher schon und habe dann noch gedacht, weiß ich nicht, ob das so richtig doll gelaufen ist, aber es lief gut in den Charts auf jeden Fall. Auf der 5 ist Marky Mark and the Funky Bunch, You Gotta Believe, ist auch wieder so eine Nummer wie auf der Bravo Hits 1, Marky Mark. Er hatte später viele Erfolge als Schauspieler etc., aber dieser Song ist nicht so richtig durchgestartet. Auf der 6, Delta Funky Homo Sapien. Und jeder weiß oder kennt den Song von Delta Funky Homo Sapien, Mr. Dabalina. Wenn
ja.
Man muss ihn nur aussprechen, dann weiß man, wie es weitergeht. Delta Funky Homo Sapien war danach, hat dieser Hit oder war dieser Song aufgekommen, Dr. Bombay. Und da hören wir auch nochmal gerade rein, weil vielleicht erinnert sich der eine oder andere dran. Dr. Bombay und es war der Hit nach Mr. Dabalina und danach hatte er keine Hits mehr. Aber in der Recherche auf diesen Podcast habe ich festgestellt, dass Delta Funky Homo Sapien, der mit normalem Namen Taron Delvin Jones heißt, einer der Zeichentrickcharaktere von den Gorillas ist, von diesem Damon Albarn Projekt. Das habe ich nicht gewusst.
Oh nein, das ist mir auch neu.
Das hätte ich niemals gedacht, dass der dann wirklich noch in diese neuen Zeiten dann sich quasi rübergerettet hat, aber er war mit ein Teil von den Gorillas und hatte damals, das war der zweite Hit, er ist nicht ganz so durchgestartet wie Mr. Dabalina, aber ist auch auf dieser Platte drauf, auf der CD 1. Shabba Ranks, Mr. Loverman, auf der 7 Invoke, Giving Him Something He Can Feel. Das war ein Song einer Band, oder Invoke war eine Band, die damals zusammengestellt worden ist, nur mit Sängerinnen, mit schwarzen Sängerinnen. Eine ist zum Beispiel Miss Black California geworden, damals in den 90ern. Und die hatten extrem große Erfolge. You're Never Gonna Get It war der erste Hit von ihnen. Und dann hatten sie mit Don't Let Go, hatten sie noch 96 einen veritablen Single-Hit. Gibt es seit 2008 nicht mehr. Cindy Herron war die Miss Black California damals. Auf der 9 haben wir Inner Circle Sweat. Müssen wir, glaube ich, nicht vorspielen, weiß jeder. The Shaman mit LSI. Edelweiß mit Raumschiff Edelweiß. Und da fängt diese Szene an in Deutschland mit diesen ganzen Dance-Sachen. Wir werden später nochmal über Erotic zum Beispiel sprechen. Max, don't have sex with your ex oder so. Und Edelweiß war so ein bisschen, ja, so ein bisschen der Anfang davon. Und diese Dance-Szene, die wir da haben, wir werden gleich nochmal über einen der größten Hits der Eurodance-Szene sprechen. Aber Raumschiff Edelweiß mit dem Sample von der Raumschiff Enterprise-Melodie im Hintergrund. Auf der 12, Ugly Kid Joe, Everything About You. Die sind so ein bisschen hochgespielt worden damals in dieser Grunge-Geschichte. Connie Francis ist drauf mit Paradiso. Und Connie Francis ist damals dann auch noch mal ja auch gesampelt worden, diverse Male, und ist hier mit ihrem Originalsong Paradiso mit drauf. Und am Ende dieser CD sind dann noch Kim Wilde, die B-52s und Otis Redding. Otis Redding mit Try a Little Tenderness, da wollten sie wohl so ein Oldie noch mit dabei haben. B-52s, die ich nie so richtig verstanden habe, mit Good Stuff. Und Kim Wilde, Who Do You Think You Are? Wo ich bei Kim Wilde gedacht habe, die ist auch in Würde gealtert. Die hat nichts gemacht, wo man sich jetzt heute sagt, boah, ey, das hättest du vielleicht nicht besser nicht gemacht, oder? Oder erinnerst du da was anderes?
Ja, nee, 40 Jahre Lederjacke und auftopiertes Haar, und irgendwie ist die sich treu geblieben und tritt immer noch auf. Ich kann mich an so eine, ich glaube, Silvesterparty erinnern, wo sie Hauptact, also vor ein paar Jahren Hauptact am Brandenburger Tor in Berlin war. Das muss man auch erstmal schaffen, in dem Alter noch oder überhaupt mit der Karriere im Rücken nochmal Hauptact in Berlin zu sein.
Absolut. Also Kim Wilde und die B-52s beschließen dann mit Otis Redding zusammen diese CD1. Und wir werden gleich natürlich auch noch darüber sprechen, welche Songs am besten gealtert sind und welche am schlechtesten gealtert sind, und werden dann auch noch ein paar Songs hören. Das gleich im zweiten Teil hier von Na Bravo auf meinmusikpodcast.de zu den Bravo Hits 2.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika, und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Bravo Hits 2, die erste CD, die zwei CDs hatte, beziehungsweise die erste Veröffentlichung, die zwei CDs hatte. Und Jenny, it's your turn, stell uns die CD 2 vor.
Ähnlich bunt gemischt wie die erste, beginnt mit Erasure, einem der ABBA-Covers. Die haben ja also einiges gecovert, und irgendwie möchte man oder wünscht man sich, dass man ABBA nicht covert und dass es dann wenigstens schlecht ist, sodass man es ganz schnell wieder vergisst. Aber Erasure kann man es nicht übel nehmen, und Take a Chance on Me ist ein, wie ich finde, ein großer, großer Hit, und irgendwie haben die das gut hinbekommen. Das war so tacky, ich weiß nicht, wie man, so schrill und übertrieben, dass es irgendwie wieder gut war. Erasure, große Band, sprechen wir später noch drüber. W, ja, was fällt dir zu W ein? Ich weiß nur, dass die das waren wohl Italiener und galten als Italo-Disco, wobei ich das überhaupt nicht als Italo-Disco einstufen würde. Die hatten Please Don't Go als ihren ganz großen Hit, aber der Hit auf der Bravo Hits 2, We All Need Love, ist, glaube ich, niemandem mehr so richtig im Gedächtnis. Dann Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover. Da braucht man auch nur den Text oder den Titel lesen und weiß schon die Melodie im Kopf. Ganz großer Hit, Sophie B. Hawkins, auch, glaube ich, für ewig verknüpft oder auf ewig verknüpft mit diesem einen Titel.
Können wir da nochmal gerade reinhören bei Sophie B. Hawkins?
Ja.
Es gibt eine ganz großartige Folge von Community, in der Sophie B. Hawkins auftritt.
Das war ihr großes Comeback, und die wurde genau in der Serie mit Susan B. Anthony, einer Frauenrechtlerin, verwechselt. Genau. Und die Darstellerin oder die Figur in der Serie möchte sich nicht die Blöße geben, dass sie da den falschen Namen benutzt hat, und macht dann einen Schultanz, einen Sophie B. Hawkins Schultanz, wo sie dann auch auftritt. Ja.
Ja. Das ist eine Sache, weil ich Community erst vor kurzem geschaut habe, und da habe ich mich ganz doll drüber gefreut. Ich mochte Sophie B. Hawkins in den 90ern sehr gerne.
Absolut. War nicht meine Zeit, aber verständlich, ja. Dann Right Said Fred, Daydream. Da klang für mich jeder Song von Right Said Fred gleich. Und das ist auch heute noch der Fall. Also die covern ja immer noch. Haben die überhaupt nur gecovert, also ausschließlich, oder hatten die eigene Songs, weißt du das?
Ist I'm Too Sexy, ist das eine Coverversion? Weil das hatten wir in der Bravo Hits 1 besprochen.
Richtig, da würde ich vermuten, dass es ein eigener Song ist.
Ja, sie haben viel gecovert und auch dieses Daydream ist ja eine Coverversion. Right Said Daydream war so ein bisschen der Hit nach dem Hit, beziehungsweise der Song nach dem Hit, wo es ja gerade bei diesen One-Hit-Wondern auch in den 90ern sehr viele Schwierigkeiten gab, das nochmal zu reproduzieren. Es sind ja nur die wenigsten Bands gewesen, die mit Nachfolgehittern darauf gekommen sind. Und auch Daydream war nicht so richtig erfolgreich dann. Und das war ein bisschen fantasielos, hatte ich das Gefühl.
Ja, es war sehr einfach und poppig, ja.
Ja.
Dann Temple of Love von den Sisters of Mercy. Anschließend Mr. Big. Da sind wir wieder bei Mr. Big, hatten auf der Bravo Hits 1 ihren größten Erfolg als Titel. Und jetzt Just Take My Heart. Erinnerst du dich an den Song?
Ich habe ihn in der Recherche auf diese Sendung habe ich noch mal gehört und habe gedacht, ja, Just Take My Heart. Ja, doch. Den kann ich noch erinnern, aber er ist dann sehr schnell in der Vergessenheit oder in der Versenkung verschwunden und am Ende bleibt dann nur To Be With You als Song von Mr. Big übrig.
Ja, was schade ist, weil genau diese beiden Titel ja eigentlich die Balladen sind, für die Mr. Big als Band ja so gar nicht stand, weil es ja eigentlich eine Rockband war und so eine Classic Rockband. Aber, ja. Alice Cooper, School's Out, glaube ich. Jede Frau zwischen 50 und 60, die sich dann einmal im Jahr betrunken in einer Kneipe nachts wiederfindet, singt diesen Song gröhlend oder wirft einen Euro in die Jukebox und es wird sich immer Alice Cooper gewünscht. Hallo Mama an dieser Stelle. Als nächstes die Fantastischen Vier, die da. Wollen wir da mal reinhören?
Hey, die da am Eingang steht. Oder die da, die dir den Kopf verdreht. Ist die da, die mit dem dicken Pulli anmacht.
Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann.
Ist die da, 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 oder die da. Ist die da, die da, die da, die da, oder die da.
Nein.
Wie stehst du zu den Fantastischen Vier? Also jetzt auch im Gesamtkontext ihrer Karriere.
Ja, deutsches Kulturgut, kann man so sagen. Und ich habe höchsten Respekt vor dieser Karriere und was die da so angeleiert haben. Ich habe sie nie, weil ich also eine intensive Hip-Hop-Phase hatte, die auch, also wo ich auch Prädikat Untergrund und so draufsetzen würde, habe ich die natürlich nicht ernst nehmen können zu der Zeit, als sie populär waren. Aber jetzt im Nachhinein sage ich Respekt vor der Karriere. Und du?
Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Konzerte mit denen erlebt. Ich weiß gar nicht, warum ich die so häufig gesehen habe, aber ich habe sie halt unglaublich häufig gesehen live. Und ich habe Abi gemacht zu der Zeit, als Sie ist weg groß in den Charts war, 1996. Und damit sind sie mir halt immer noch sehr positiv in Erinnerung. Und ich habe auch großen Respekt vor der Karriere. Vor allen Dingen, die haben auch nie was so richtig Peinliches gemacht, finde ich. Thomas D. hat jetzt nicht alles, was der angefasst hat, war ein Treffer. Aber insgesamt kann ich damit voll und ganz leben. Und die sind meiner Meinung nach angenehm unpeinlich.
Ja, und da ist es auch ganz, ganz schön mal zu sehen bei so Ex-Stars, dass die nicht peinlich geworden sind. Die machen ja noch gute Sachen. Also dann sitzen die vielleicht mal in der Jury bei einer Show. Aber da ist keiner der Mitglieder ist unangenehm aufgefallen nach der Karriere.
Absolut. Und sie haben ja immer noch eine Karriere, das darf man ja auch dazu sagen. Smudo, Thomas D., wenn ihr uns zuhört, wir wollen euch nicht hier totschreiben.
Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, jetzt kommt ein Kracher, ein ganz großer. Snap, Rhythm is a Dancer. Und da sind wir bei Eurodance. Das war ja, ich glaube, bahnbrechend für diese ganze Zeit, für diese riesige, für dieses Genre, was dann aufkam.
Wir werden über sehr viele Eurodance-Songs in dieser Sendung noch sprechen. Aber ich möchte das vorweg spoilern. Ich glaube, es gab nie einen besseren Song als Snap, Rhythm is a Dancer.
Besser in dem Genre oder besser insgesamt?
Nein, besser in dem Genre. Um Gottes Willen.
Ich hätte jetzt an dieser Stelle abbrechen müssen.
Nein, also besser in dem Genre. Und wer unseren Opener hört, unsere Titelmelodie, die ist angelehnt an Rhythm as a Dancer. Und ich finde, das ist nach wie vor ein Song, der nach wie vor funktioniert. Und Rhythm as a Dancer, ich glaube nicht, dass es einen größeren, einen besseren Song in diesem Genre gibt als Rhythm as a Dancer. Der hat damals den Standard gesetzt, finde ich.
Absolut, der ist auch perfekt produziert. Da ist nichts zu viel oder das wird nicht über. Das ist tatsächlich in der Musikrichtung das Nonplusultra, ja.
Ja, absolut. Snap Rhythm is a Dancer auf der neuen, auf der zweiten CD.
Dann Betty, jetzt kommen zwei so, naja, Betty Boo, Let Me Take You There. Und anschließend Errol Brown, Secret Rendezvous.
Errol Brown war der von Hot Chocolate, oder?
Das weiß ich nicht. Ich musste gerade überlegen, ja, der mit dem viel zu kleinen Po und der viel zu engen Hose.
Darauf habe ich jetzt nicht geachtet, aber Errol Brown, das werden wir jetzt live dann nochmal bringen. Errol Brown ist 1943 geboren, 2015 schon gestorben und er war Hot Chocolate, tatsächlich. Er war einer der Begründer von Hot Chocolate.
War er das Gesicht von Hot Chocolate?
Ja, war er auch.
Na gut, da habe ich jetzt nur Bilder im Kopf, aber keine Musik im Ohr. Das war ja, so sollte es ja auch sein.
Aber in seiner Solo-Karriere war er auf der Bravo Hits 2 drauf mit Secret Rendezvous.
Secret Rendezvous.
Von Dieter Bohlen produziert übrigens.
Wirklich? Nein.
Mhm. Ja, ja.
Das ging damals schon los mit Dieter Bohlen, ja.
Absolut.
Das wird ohnehin so sein, dass Alex Christensen und Dieter Bohlen sehr häufig noch erwähnt werden.
Davon gehe ich auch aus, ja.
Ja, dann große, womöglich eine der größten Bands auf diesem Album, Red Hot Chili Peppers mit Under the Bridge, auch noch einer der populärsten Songs.
Und da können wir auch nochmal gerade in die Hook reinhören von Red Hot Chili Peppers, weil das kommt einem dann auch sofort wieder ins Gedächtnis.
Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry.
Auf der Blood Sugar Sex Magic drauf damals von den Red Hot Chili Peppers. Und es war der größte Hit auf der Platte. Und ich fand das total schade, weil Give It Away fand ich zum Beispiel viel, viel cooler damals.
Viel energischer, viel besser. Ich persönlich hatte mit den Red Hot Chili Peppers gar nicht so viel zu tun. Ging sehr an mir vorbei, erst später so ein bisschen, aber fand ich nie ganz oben. Ich kann mich aber an ein Konzert erinnern, das ich besuchte. In Hamburg, da spielten die mal, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, das muss so 2002, 3, 4 vielleicht gewesen sein, spielten die mal auf dem Saturn, oben auf dem Dach. Mhm. Vermute, das war so eine MTV-Sondersendung oder sowas oder eine Sondershow. Und da bekam man natürlich nur ausgewählt Tickets für. Und ansonsten haben sich die Menschen unten, das ist also ein riesiges Hochhaus in der Hamburger Innenstadt, haben sich Leute unten versammelt. Und ich stellte mich mit meiner damaligen besten Freundin mit einer Flasche, sage ich an dieser Stelle nicht, hin. Und dann haben wir uns das unten angehört. Also der Klang war einigermaßen okay und man konnte so ein bisschen erahnen, was da oben stattfand. Und danach hatte ich dann eine ganz intensive Phase und habe Red Hot Chili Peppers gehört, weil ich das eben so faszinierend fand, dieses Konzert und überhaupt dieses ganze Setting und wie aufgeregt alle waren. Aber habe dann irgendwann feststellen müssen, es ist nicht meine Musik.
Mich hat immer gestört, dass Anthony Kiedis nicht singen kann. Also auf den Platten hört sich das gut an und ich mag einige Platten von denen, mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Und ich glaube auch, dass sie viel gemacht haben für die Rockmusik, beziehungsweise dann auch in dem Kram. Aber wenn man sie live hört, und ich kann mich an dieses Konzert auch erinnern, ich habe es damals im Fernsehen gesehen, dann fällt einem auf, dass Anthony Kiedis, wenn er live singen muss, nicht singen kann. Und das ist etwas, was mich immer etwas abgestoßen hat dann von diesen Bands.
Das ist so schade. Das betrifft ganz viele Rockbands, wo die Sänger auf Platte gut klingen, aber so ein bisschen weinerlich ohnehin schon. Und dann aber live, also Interpol zum Beispiel, Paul Banks hat auf Platte eine schöne, weinerliche, hohe Stimme, aber live, ich habe die einmal auf diesem Saturn gesehen und das war ja also lange nicht irgendwie vor der Bühne stehend. Insofern kann ich dazu nicht viel sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass das, also für mich klingt es ohnehin, also jetzt schon auf Platte nicht besonders gut. Ich weiß nicht, wie es live klingt.
Ja, ja. Aber eine der großen Bands hier auf dieser Platte, auf der Bravo Hits 2.
Absolut, ja. Ja, fanden auch noch sehr, sehr lang statt. Dann auf die Red Hot Chili Peppers folgt Smokey, You're So Different Tonight.
Das ist wieder eine dieser Songs, wo ich sage, was zur Hölle?
Ja.
Also was sucht dieser Song auf der Platte? Ist das wirklich Füllmaterial gewesen, wo man gesagt hat, okay, wir wollen 2x16 Tracks bringen, wir haben jetzt noch ein, zwei übrig?
Ja, und wir brauchen jetzt noch irgendwas aus dem Genre XY. Waren die, das ist überhaupt die Frage, waren die in den Charts vertreten, in den deutschen?
Mit dem Song nicht.
Mit dem Song nicht, ja. Und da fragt man sich wirklich, wie kam das denn zustande?
Aber auch da haben wir ja in Folge 1 dann schon geklärt, 6 Wochen vor Veröffentlichung wurden die Songs identifiziert, die draufkommen sollten. Und da wurde wahrscheinlich gedacht, hier, Leute, das kriegen wir hin mit Smokey, die kriegen wir in die Charts.
Hat nicht so richtig funktioniert, glaube ich. Nee. Und auch mit dem nächsten Saigon Kick, Love is on the Way.
Hat auch nicht funktioniert.
Sind die platziert?
Ja, das ist... sind auch nicht in den Charts gewesen, beziehungsweise nicht weit oben in den Charts gewesen. Und ein Song, der völlig zu Recht vergessen ist. Saigon Kick, Love is on the Way.
Völlig zu Recht. Dann sehr groß, ganz groß. OMD, Made of Orleans. Dieses Video, erinnerst du dich an das Video? Dieses Pferd und überhaupt diese ganze Stimmung des Videos, das war überhaupt alles von OMD. Aber dann diese Ballade, das war so anders. Das passt überhaupt nicht zum Rest der Band und derer Titel. Aber das fand ich einen ganz großen Hit. Made of Orleans.
Ich kann schon mal vorweg sagen, wir hören diesen Song gleich noch, beziehungsweise die Hook davon. Und OMD habe ich auch immer respektiert. Also die waren für mich immer okay. Das war nie so meine Band, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt alles von haben. Aber das ist auch so eine Band, wo ich gesagt habe, das ist in Ordnung. Die kann ich leiden.
Die kann ich leiden. Und die waren ja auch in dieser ganzen nordenglischen Szene recht kredibil, obwohl die schräge Musik gemacht haben zwischendurch. Ja. Ja. Und dann mit einem großen Boom verabschieden wir uns mit Westernhagen. Steh auf.
Wollen wir auch nochmal reinhören? In den 90ern, Anfang der 90er oder Ende der 80er, wo Westernhagen seine beste Zeit hat damals mit dem Live-Album, mit Freiheit, was ja auch so einer der Songs ist, der Wende und so weiter. Und dann auch mit dem Nachfolgealbum, wo Steh auf drauf ist, da er deutlich, deutlich größer als Grönemeyer damals. Und da war er der größte deutsche Künstler und da hatte er diese riesen Touren. Später hat ihn dann Grönemeyer wieder abgelöst und heute ist Westernhagen ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten, habe ich das Gefühl.
Ja, ist er. Ja, leider. Aber ich glaube, der macht gute Sachen. Ne, der pendelt zwischen London und, ich weiß nicht, Deutschland und ist so, ich glaube, der schreibt viel, liest viel, ist auch nicht unangenehm aufgefallen später. Und macht die Tochter nicht auch Musik? War das die Tochter von Westernhagen?
Genau, ja. Die Tochter macht auch Musik. Und Westernhagen, ich mochte die Platte damals noch sehr, sehr gerne. Und ich war Anfang oder Ende der 80er, Anfang bis Mitte der 90er, war ich großer Westernhagen-Fan. Und dann hat er die Platte aufgenommen, wo hier ihr Name war, Carmelita, sie war die Schönste im Ort und so weiter, wo er das aufgenommen hat. Plus, da gibt's einen Song drauf, der heißt Wer hat den Käse zum Bahnhof gerollt? Und da hat er mich verloren.
Ich frage mich auch, wie es Westernhagen geschafft hat, so sympathisch zu sein, beziehungsweise ja, indem er ja eigentlich nicht sympathisch war, wie zum Beispiel Grönemeyer, den man ja auf Anhieb mochte und den konnte man irgendwie nicht falsch finden. Aber Westernhagen hatte ja Ecken und Kanten und trotzdem hatte man das Gefühl, dass jeder die Musik mochte und der sehr respektiert war als Künstler.
Ja, absolut. Also das ist eine Erfahrung beziehungsweise eine Einschätzung, die ich voll mit dir teile. Man hat immer das Gefühl gehabt, so richtig ans Herz wachsen möchte Westernhagen einem nicht, aber der war schon ganz okay. Also Westernhagen, steh auf. Damit hat er die CD abgeschlossen, die Bravo Hits 2. Wir kommen gleich zu unseren Guilty Pleasures und zu unseren besten und am schlechtesten gealterten Songs hier bei meinmusikpodcast.de und Na Bravo, unserem kleinen Fan-Podcast für die Bravo Hits.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Die Bravo Hits 2, die erste CD, die auf zwei CDs erschienen ist, beziehungsweise die erste Veröffentlichung, die auf zwei CDs erschienen ist. Und wir haben unsere Rubrik, was ist am besten gealtert und was ist am schlechtesten gealtert. Und du hast bei der Bravo Hits 1 angefangen mit deinen gut gealterten Songs. Jetzt lege ich mal vor, meine am besten gealterten oder meiner Meinung nach am besten gealterten Songs auf der Bravo Hits 2 hört ihr hier.
Sometimes I feel like my only friend is the city I live in.
Also, Sophie B. Hawkins haben wir eben schon gesprochen. Ich fand das super und ich fand sie als Person sehr spannend und finde sie nach wie vor als Person sehr spannend. Und Damn, I Wish I Was Your Lover, wenn das im Radio läuft heutzutage, denke ich immer noch, wow, cooler Song. Dann, und darüber haben wir vorhin, die haben wir ein bisschen übersprungen vorhin, Sisters of Mercy, mit Temple of Love. Ich finde, Sisters of Mercy, Temple of Love ist bis heute eine absolute Indie-Disco-Peitsche. Und
endlich. Überrascht mich jetzt.
Ernsthaft?
Ja.
Und die Version mit Ofra Haza fand ich total cool. Ofra Haza leider auch viel zu früh von uns gegangen. Aber diese Version fand ich ganz, ganz großartig und würde ich bis heute dazu tanzen. Also es gibt so ein paar Songs aus den 90ern, zu denen ich, wo ich heute sagen würde, boah, muss ich nicht mehr haben, hier Heroes del Silencio zum Beispiel, ist so eins, was mir gleich auch mit einfällt bei Sisters of Mercy. Aber das ist, finde ich, ist nach wie vor absolut hörbar und am Ende natürlich Red Hot Chili Peppers habe ich genommen. Ja. Und da sage ich, ja, es ist super gealtert, es ist völlig in Ordnung gealtert. Was überrascht dich?
Mich überrascht Temple of Love, weil ich das so, also fast schon untanzbar finde. Das ist, also man kann sich gut dazu bewegen irgendwie, aber ist keine Peitsche für mich.
Dutzende Male auf der Musikbox-Tanzfläche in Minden ausprobiert.
Das wissen auch nur Insider, was das ist.
Die Musikbox ist meine Heimat-Disco und da habe ich damals zu Temple of Love von Sisters of Mercy gerne und häufig getanzt.
Ja, als Einziger auf der Tanzfläche.
Nein. Wir in Ostwestfalen, wir wussten, was gut ist. Aber ja. Kommen wir mal zu deinen gut gealterten Songs. Das hören wir nämlich jetzt hier.
Up on this, if something you could get up on a hug and a kiss, come here, babe.
You sexy motherfucker.
Rhythm is a dancer, it's a source of pleasure. You can feel it everywhere.
Wo wir schon beim Tanzen waren, zu allen drei Hits habe ich schon mal mehr oder weniger gut getanzt. Und zwar so unterschiedlich, weil es so unterschiedliche Lager sind. Also Snap natürlich absolute, ich würde sagen, Präpubertät und Pubertät. Ich bin ja dann doch ein paar Jahre jünger als du und das war, also Snap heute noch. Und da würde mir im Leben nicht einfallen, sitzen zu bleiben, wenn das Lied kommt. Da muss man sich zu erheben und tanzen.
Ich glaube, ich glaube, auf einer guten Anlage ist dieser Song mit diesem Beat dahinter, ist ja. Das absolut noch richtig gut hörbar.
Total. Und jetzt, also die ganz großen Techno- und Elektroproduzenten wie Calvin Harris oder die man so kennt, die besinnen sich jetzt wieder zurück auf auf diesen Eurodance oder auf so Rave Dance, also was ja, das war ja so sehr gemischt und auch Love Parade Zeiten dann später und so. Also das kommt gerade so wieder und die Leute haben so Bock, weil das tatsächlich sehr tanzbare Musik ist oder war.
Ja. Ja.
Dann OMD Made of Orleans, ja, da kann man auch eher schwofen als tanzen zu. Weil ja alle anderen OMD-Hits, die mir jetzt so einfallen, Electricity und so, das ist ja Feuer, das sind ja richtige Peitschen, aber Made of Orleans ist irgendwie auch fast so schön, aber man hat dazu getanzt und man hat jemanden dazu angeschmachtet. Und Prince, ja, also Sexy Motherfucker allein schon überhaupt, das war alles von Prince, war so gut anrüchig, dass man ihm das nicht übel genommen hat. Also es war teilweise hart an der Grenze sexy, aber dann auch wieder so gut und ehrlich, dass es, also ich habe es zu der Zeit natürlich noch nicht verstanden, aber das hat einen irgendwie angemacht und dazu tanzt man ja heute noch gut und viel.
Ich habe es vorhin schon gesagt, ich finde diese Platte mit Diamonds and Pearls und so, finde ich ganz, ganz großartig. Ich hatte die damals, die CD habe ich leider nicht mehr, musste ich leider feststellen, aber die fand ich ganz großartig und ich habe eben mit dem Hintern wackeln begonnen, als dieser Hook kam.
Ja, immer noch. Und ich gucke mir auch gerne, es gibt, da bin ich kein so großer Freund von, sich alte Konzerte auf Dreisat und auf Arte und so, gibt's ja immer mal Konzertmitschnitte und so, da gucken sich das stundenlang an. Das kann ich nicht mehr so richtig, aber bei Prince würde ich immer die Ausnahme machen. Wenn es Prince-Mitschnitte oder ganze Konzerte oder sowas gibt in der Mediathek, schaue ich es mir immer wieder an, weil das so mitreißend und gut ist und weil das so ein fantastischer Künstler war.
Prince, der 2016 verstorben ist und danach 18 Alben in den amerikanischen Charts hatte.
Ja, das ist ja irre, oder?
Das ist absolut irre. Ja. Absolut. Also kann ich voll und ganz mitgehen mit deiner Liste und dieser Song Sexy Motherfucker, ich habe ihn jetzt lange nicht gehört und jetzt nochmal wieder gehört, habe ich gedacht, ja, das ist cool. Das ist auch ein cooles Video gewesen. Und ja, ich meine, der Mann war nur 1,55 groß, ne? Aber ja. das war schon.
Ich glaube, die Tänzerinnen, die er sich dann immer so, die waren so 1,30.
Die mussten kleiner sein als er, oder?
Ja, ja.
Tja. Prince, leider auch viel zu früh verstorben, vor 4 Jahren. Mehr als 4 Jahren. Wenn wir gut gealterte Songs haben, haben wir auf dieser Platte aber auch schlecht gealterte Songs. Und da fängt jetzt Jenny an mit ihren am schlechtesten gealterten Songs. Wir haben eben schon drüber gesprochen, We All Need Love von W. Das konnten wir jetzt nochmal hören.
Der Folgehit auf Please Don't Go oder Hit, genau. In Anführungszeichen ja auch nur. Please Don't Go war ja wirklich ein Hit, aber das, und das, der klingt ja ähnlich, oder? Also wenn man weiß, dass es dieselbe Band ist, hört man raus, klingt wie der erste Hit.
Ja, absolut, absolut, ja. Brauche ich auch nicht mehr.
Braucht man überhaupt nicht. Und der ist leider nicht Fisch, nicht Fleisch. Das ist nix. Also wohingegen Please Don't Go ja irgendwie noch tanzbar und einprägsam war, ist das jetzt leider gar nichts.
Ja. Dann hast du noch Inner Circle, Sweat. Inner Circle.
Ja, Sweat. Mir leider auch zu banal. Also Inner Circle gab es ja auch schon seit den 70ern und die haben wir dann in den 90ern erst so richtig Erfolg gehabt. Und die haben ja dann Reggae, also quasi einem breiten Publikum zugänglich gemacht mit auch anderen Bands und Künstlern zu der Zeit. Und da hätte ich mir gewünscht, dass es irgendwie ein besserer Hit ist, aber das war auch nicht, das war so weichgespülter Reggae, irgendwie war es nicht schön. Fand ich überhaupt nicht gut.
Ein furchtbarer Text, ja. den man sich heute dann auch nicht mehr durchlesen sollte. Und darf ich die Geschichte erzählen, dass ich die mal live gesehen habe?
Ja, bitte.
Mein allererstes Festival, wir kommen gleich noch auf Festivals zu sprechen. Mein allererstes Festival, was ich gesehen habe, war mit Inner Circle, war mit Pur und war mit Fear in the Slaughterhouse als Headliner. Und da waren Inner Circle nachmittags dabei. Und die haben, das ist eine erlesene Zusammenstellung damals gewesen. Und die haben damals da gespielt und damals fand ich es noch okay und so weiter, aber komplett weg. Also kannst du eigentlich nicht mehr bringen, den Song.
Nee, wirklich nicht, ja. Stell ich mir so weiße Hausfrauen vor, die dazu tanzen und dann kann es in meinem Kopf kann's auch abgespeichert werden als bitte weg.
Und The Shaman mit Love, Sex, Intelligence.
Der Titel schon, also wo wir schon bei schlechten Texten sind. LSI, Love, Sex, Intelligence. Nein, danke. Ja. Auch überhaupt keine Aussage, kein guter Song, nichts bei, was irgendwie griffig ist.
Ja, das. Ich habe drei andere Songs, die auf meiner schlecht gealterten Liste sind. Und wir können sagen, es ist relativ viel Filmmaterial auf dieser Platte gewesen. Und da hören wir mal rein, was bei mir sehr schlecht gealtert ist. Also, wir haben über alle drei Songs schon gesprochen. Mr. Loverman von Shabba Ranks kannst du dir heute gar nicht mehr anhören. Ich glaube auch, dass wenn man das im Radio hören würde heute, dass die Leute denken würden, da hat sich doch einer verdrückt.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, was das sein soll. Ist das Reggae, Ragga, Muffin oder was ist das für eine Musikrichtung? Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und das ist ein Song, den ich heute komplett weiter skippen würde und sagen würde, Leute, bitte, ich möchte es wieder vergessen, diesen Song.
Ja, unbedingt, ja.
Genauso wie Raumschiff Edelweiß von Edelweiß. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen, dass das so der Anfang dieser Eurodance-Szene war, wo dann auch viele solcher Projekte kamen wie Erotic oder so. Und Edelweiß mit Raumschiff Edelweiß, das war auch ein furchtbares Video. An dem Song stimmt irgendwie so gar nichts mehr. Und
es wird gejodelt. Es ist ein Dance-Song, in dem gejodelt wird. Viel mehr muss man darüber nicht wissen.
Absolut, geht gar nicht. Und dann habe ich halt noch Mr. Big Just Take My Heart. Und da muss ich sagen, der Song macht mich ein bisschen aggressiv. Das ist mir zu sehr auf diese Feuerzeugfresse. Also man will unbedingt die Wunderkerze oder das Feuerzeug anhaben.
Ja, meinst du, ja?
Ja, und davon hat es halt viel zu viele Songs gegeben. Und ich glaube auch, wenn wir ein Seitenprojekt machen würden und über alle Kuschelrock-CDs gehen würden, dann würde uns das mit der Zeit auch aggressiv machen.
Ja, oh Gott, ja. Da würden wir nach zwei Folgen aufhören müssen.
Weil wir dem Alkoholismus erlegen sind. Ja, also das sind so Sachen, die kann ich heute nicht mehr hören und möchte ich auch nicht mehr hören. Das sind unsere gut gealterten und schlecht gealterten Songs. Und wie in jeder Sendung und in jedem Podcast gibt es dann natürlich auch unser Guilty Pleasure. Vielleicht machen wir da so ein bisschen einen Fehler, dass wir sagen, okay, die Leute können uns nicht mehr ernst nehmen, aber jeder hat sein Guilty Pleasure auf jeder Bravo Hits und sagt, ach, so schlecht war das gar nicht. Und wir hören mal in meinen Guilty Pleasure rein. Jimmy Nail, Ain't No Doubt, war sein absolut einziger Hit. Der ist auch noch Schauspieler gewesen in den 80er Jahren. War zum Beispiel in solchen großartigen Verfilmungen wie Evita war er dabei oder Das 10. Königreich. Allerdings auch in Das Tier 2.
Ja.
Und das war sein einziger Hit und er war auch Produzent. Er hat von einer Miniserie hat er den Soundtrack gemacht. Und wie gesagt, bei 96 war er auch in Evita dabei. Und da habe ich gedacht, als ich den Song wieder gehört habe, habe ich, glaube ich, 20 Jahre nicht gehört, habe ich gedacht, der ist okay. Der kickt immer noch und den höre ich jetzt wieder ganz gerne, denke ich.
Der ist okay, aber reicht das für ein Guilty Pleasure für dich?
Wenn ich auf die Liste der Bravo Hits 2 gucke, ist das mein Guilty Pleasure. Ich kann, also, wenn ich natürlich durchgehe von hinten, Westernhagen, komme ich heute noch mit klar, OMD, Saigon Kick kannst keinem anbieten, Smokey nicht, Errol Brown nicht, Betty Boo nicht, Snap Rhythm as a Dancer als Guilty Pleasure zu bezeichnen, ist ja auch Quatsch. Es ist das Guilty Pleasure auf dieser CD drauf, wo ich sage, ja, muss ich nicht jedem erzählen, aber kickt ganz gut bei mir.
Ja, jetzt wissen es alle, aber wir sind ja nur froh, dass du nicht mehr aggressiv bist.
Nee, das bin ich nicht.
Ich bin da, glaube ich, ein bisschen berechenbarer als du. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht von dir, aber dass ich jetzt, hören wir mal an meinen rein.
Ja. Ich glaube, 70% der Leute, die das hören, sagen, Das ist doch kein Guilty Pleasure, das ist doch völlig in Ordnung.
Ja, also als jemand, gut, kommt drauf an, welchen Hintergrund man hat, aber als jemand, der so englische Musik als wirklich, also wirklich so inhaliert hat und dann ja auch, ach so, mit dem New Wave irgendwie so konfrontiert war, dann Erasure damit reinzuwerfen, ist schon relativ bold. Also, wie sagt man auf Deutsch?
Ja.
Mutig.
Mutig, ja.
Mutig, aber ja, gut, dass du sagst. Ich glaube auch, dass die meisten, die es hören, sagen, ja, toller Hit, auch wenn es ein doofes Cover ist und auch wenn diese Soundmischung, das ist ja ein ganz schöner Brei eigentlich, auch wenn der so ein bisschen blechern und bescheuert ist, aber es ist so herrlich bescheuert. Es ist ein herrlich bescheuerter Song und Erasure durften ohnehin machen, was sie wollten, für mich.
Also ich kann mich erinnern, dass ich damals, als das rauskam, habe ich auch gedacht, ja, aber okay, aber die Songs funktionieren halt auch in diesem Gewand.
Ja.
Und sie haben ja eine ganze Platte aufgenommen, haben es ja Abba-esque genannt. Und ja, ich finde, die Songs haben funktioniert. Und da siehst du dann ja auch, wie gut die Abba-Songs damals waren.
So, das ist ja nochmal, also wenn wir das Thema jetzt aufmachen, Abba, für mich eine der größten Bands der Welt. Perfekt produzierte Popsongs, geschriebene Popsongs, alles nahezu perfekt für mich. Aber ja, und das musste er erstmal machen. Und die hatten aber, also Erasure hatten ja überhaupt nicht den Anspruch, gute Musik bzw. so perfekte Cover zu machen und so zu klingen wie die Originale, sondern haben ihren eigenen, teilweise großen Quatsch darüber gelegt und irgendwie war es gut. Es war schön schräg und die haben das mit so einer Melancholie noch beträufelt, also dass man das auch gefühlt hat. Das hat man nicht so weggehört, sondern das hat man auch gefühlt.
Ja, finde ich auch. Also als Guilty Pleasure finde ich's übertrieben, aber also du darfst es gerne weiter, natürlich gerne weiterhören, aber Guilty Pleasure, da kannst du, das musst du nicht als Guilty bringen, finde ich jedenfalls.
Danke, rehabilitiert von dir.
Unsere letzte Rubrik ist, wenn diese CD oder wenn diese Doppel-CD ein Festival wäre, würdest du hingehen? Und wenn ja, wie viel Zeit würdest du auf dem Campingplatz verbringen und zu welchen Bands würdest du gehen?
Also, sind ja 32 Interpreten immerhin und da hast du also mehrere Bühnen und eine große Auswahl. Und dadurch, dass das ja auch so Genre gemischt war, würde ich auf jeden Fall hinfahren. Ich würde sehr wenig Zeit auf dem Zeltplatz und viel Zeit vor den Bühnen verbringen und kann mir dann vorstellen, dass zum Beispiel so Sophie B. Hawkins, wenn die auftritt und dann Sisters of Mercy und Mr. Big, das könnte irgendwie funktionieren. Dann natürlich Westernhagen und die Fantastischen Vier. Die Red Hot Chili Peppers als Headliner an mindestens einem Abend. Mhm. Dann Prince als Headliner auf einer Bühne, wo dann auch vielleicht En Vogue und sowas stattfindet, kann ich mir absolut vorstellen.
Ich nämlich auch. Und du sagst ja gerade, Prince wäre einfach ein Überkandidat für einen Headliner-Slot. Und dann, also Prince am Freitag, am Samstag dann die Red Hot Chili Peppers. Und du hast es auch gesagt, hier 18 Uhr, Sophie B. Hawkins, Ein-Stunden-Set, direkt vor den beiden Hauptacts. Funktioniert ganz hervorragend bei gutem Wetter und so weiter. Dann hast du auf der zweiten Bühne, an dem Tag, wo Prince spielt, hast du vielleicht nachmittags dann Inner Circle und hast du Delta Funky Homo Sapien, hast du dann noch mit dabei. Und an der, am Tag, wo die Red Hot Chili Peppers sind, ist zum Beispiel Jimmy Nail auch mit dabei und Kim Wilde ist dann mit dabei. Das kann ich mir relativ gut vorstellen.
Und dann sowas wie, also vielleicht noch das Nachtzelt oder so ein Extrazelt, wo dann Snap gespielt wird oder Edelweiss oder The Shaman, also diese ganzen Sachen, wozu man dann ja auch tanzen soll und muss, aber nach gehörigem Alkoholkonsum.
Absolut, absolut. Also wir können uns ein Festival mit diesen Bands tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. Und wenn es dafür reicht, ist doch alles in Ordnung. Wie gesagt, du hast mit Prince und den Red Hot Chili Peppers hast du zwei Überheadliner für dieses Festival. Und ja, leider wird es sowas nicht geben, weil Prince schon leider tot ist und leider viel zu früh verstorben ist.
Viel zu früh.
Was für eine Gesamtnote würdest du für die... Achso, was wolltest du noch sagen? Entschuldigung.
Das wollte ich dich fragen, ja.
Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich eine 5 bis 6 geben, weil zu viel Füllmasse dabei ist und zu wenige Songs dabei sind, wo ich sage, wow, cool, richtig geil.
Ja, geht mir auch so. Ja, also fast sogar noch eine 7.
Ja.
Also weil die Bands wie jetzt Prince, Westernhagen, Fanta 4 und so, also ja, irgendwie noch immer noch da sind und ja immer noch große Künstler bedeuten, würde ich fast sagen, das hebt das Niveau noch mal in Richtung 6 bis 7.
Dann bist du etwas gnädiger mit dieser Doppel-CD als ich.
Ja, aber du hast recht, viel Filmmaterial, viel ganz Doofes auch.
Schreibt uns doch eure Eindrücke von dieser Platte, von dieser Bravo Hits 2 auf bei Instagram. Da könnt ihr uns folgen. Wie heißt der Instagram-Account?
Na Bravo.
Na Bravo. Wer Jenny schon ein bisschen länger auf Instagram folgt, weiß, wie gut sie ist. Und da werden wir dann auch in den nächsten Wochen ein bisschen über die Bravo Hits 2 sprechen und dann natürlich auch über die Bravo Hits 3, die dann in 14 Tagen rauskommen wird. Alle 14 Tage mittwochs erscheinen die Bravo Hits oder unser Bravo Hits Podcast Na Bravo auf meinmusikpodcast.de. Wenn ihr wollt und wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch gerne Bewertungen und Rezensionen auf iTunes geben. Ansonsten war es das mit der Bravo Hits 2. Beim nächsten Mal geht es um die Bravo Hits 3. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Bis in 2 Wochen.
1992. Ein Mythos wird geboren. Na Bravo. Der Podcast zu den Bravo Hits. Auf meinmusikpodcast.de.
Viel Spaß auf der Reise.
Mit Jenny Wu und Andreas Thies.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.